Wir sind froh, wieder mal hier sein zu können. Meine Frau und mich verbindet mit dieser Stadt sehr viel. Wir haben vor gut 25 Jahren unsere Hochzeitsreise hierher gemacht. Ist ja vielleicht eine Anregung, dass einer von Ihnen mal seine Hochzeitsreise nach Hannover machen kann, wo wir herkommen. Hannover hat auch einiges zu bieten, aber natürlich mit der Metropole Wien nur bedingt vergleichbar. Ich bin Pastor einer evangelischen Gemeinde in Hannover und viel zu Vorträgen auch unterwegs, publizistisch tätig und freue mich heute Abend und auch morgen und übermorgen mit Ihnen über diese spannenden Fragen gemeinsam nachzudenken. Heute Abend also Hauptsache gesund, was macht mein Leben sicher? Was Gesundheit wert ist, merkt man ja spätestens in dem Moment, wo sie einem nicht mehr zur Verfügung steht oder nur noch sehr eingeschränkt. Und umso schlimmer ist eben, dass man sich gegen Krankheit kaum absichern kann. Das haben wir ja gehört, auch eben in dem Beispiel. Man kann medizinisch einiges dagegen tun, aber man kann sich um einen gesunden Lebensstil bemühen und sollte es auch. Aber selbst das ist nicht im Mindesten eine Garantie für Gesundheit. Denke an die Mutter eines guten Freundes, die sehr ernährungsbewusst gelebt hat, sehr konsequent war, gesund, ihren Alltag gestaltet hat und trotzdem unerwartet früh an Krebs verstarb. Oder neulich mit einem Bekannten im Emdener Land habe ich telefoniert, das liegt irgendwo in Westdeutschland, so nähe der holländischen Grenze. Und der erzählte mir, ja, an diesem Wochenende begraben wir einen 41-jährigen jungen Mann, der ist plötzlich gestorben an einem Aneurysma, also an einer Gefäßveränderung im Gehirn. Er war ein eifriger Jogger und ausgerechnet dabei ist er gestorben. An diesem Punkt gibt es keinen Unterschied zwischen arm und reich. Denken Sie an den Apple-Chef Steve Jobs, der vor relativ kurzer Zeit gestorben ist. Der hätte bestimmt gern sein Riesenvermögen geopfert, wenn er dafür ein paar Jahre mehr Leben bekommen hätte. Oder wie traurig und krank ist der griechische Reeder Aristoteles Onassis vor einigen Jahren in Paris gestorben. All seine Millionen konnten diese Katastrophe nicht verhindern. Oder wie hilflos ist etwa Rudi Assauer, der berühmte frühere Manager von Schalke 04, jahrelang der große Macher in der Szene und dann plötzlich Demenz und man erkennt den Mann kaum wieder. Gesundheit ist ein ungemein zerbrechliches Gut. Und da kann man schon verstehen, zum Beispiel, dass bei Geburtstagsfeiern, gerade wenn der Jubilar schon etwas älter ist, die Gratulanten häufig sagen, ich wünsche dir dies und das und jenes, aber Hauptsache gesund. Kennen Sie alle, haben Sie alle wahrscheinlich schon gesagt. Und die Antwort ist ja genau, Hauptsache gesund, der Rest findet sich dann schon. Und dahinter steht der Gedanke, solange ich gesund bin, kann ich mein Leben einigermaßen kontrollieren. Kann ich mein Leben einigermaßen selbstbestimmt gestalten und kann ich mir den Tod weitestgehend vom Leibe halten. Und deshalb macht uns Krankheit nervös, selbst bei anderen, wenn die krank werden und uns packt dann immer die Frage, und wenn es mich trifft? In unserer Gesellschaft gibt es ja sowieso diese Tendenz, Krankheit und Kranke möglichst ganz weit rauszudrängen aus unserem Blickfeld, möglichst nicht dran denken zu müssen. Der medizinische Fortschritt tut sein Übriges, diese Illusion, wir könnten Krankheit weitestgehend vermeiden. Und natürlich sind wir einerseits sehr dankbar für den medizinischen Fortschritt, aber zugleich öffnen sich hier etwa in der Biotechnologie oder in der Genetik Möglichkeiten, denen wir Menschen möglicherweise irgendwann dann nicht mehr gewachsen sind. Ich denke nur an die sogenannte PID, diese Präimplantationsdiagnostik. Was ist da alles möglich, wenn wir das holzschnittartig beschreiben wollen? Künstliche Befruchtung im Reagenzglas in vitro. Und die Embryos, die dabei entstehen, werden dann genetisch untersucht und nur die passenden, in Anführungsstrichen, werden ausgetragen. Und vielleicht kann das dazu führen, dass jemandem das Geburtsrecht verwehrt wird, weil man fürchten muss, dass er sonst mit einer schweren Behinderung oder Krankheit zur Welt kommt. In Deutschland wurde vor einigen Jahren, vielleicht haben Sie das hier mitbekommen, heftig diskutiert, ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Da hatte ein Gynäkologe bei einer Schwangerschaft nicht diagnostiziert, dass dem Kind die Arme und die Beine fehlten. Und weil das Kind dann geboren wurde, musste der Arzt Schadensersatz leisten. Können Sie sich mal vorstellen, nämlich für die Kosten, die den Eltern durch die nicht diagnostizierte Behinderung entstanden waren. Juristisch wurde das behinderte Kind damit zum Schadensfall erklärt. Und hier ahnen wir schon diesen schalen Beigeschmack des Slogans Hauptsache gesund. Der Gedanke vom lebensunwerten Leben war nicht nur ein Slogan bei den Nazis. Und wie damals zum Beispiel Friedrich von Bodelschwingh in seinen Anstalten für die Behinderten und für das Lebensrecht der Behinderten gekämpft hat, bei uns in Deutschland, in Bielefeld, in Westfalen, waren seine Einrichtungen. So brauchen wir im Grunde genommen auch in unserer heutigen, ach so humanen Gesellschaft, wieder mutige Leute, die sich für das Lebensrecht der Kranken stark machen. Zumindest für Deutschland kann ich das sagen. Und wir brauchen vor allem Leute, die sich auch für das Lebensrecht der Kranken stark machen, die den Mutterleib noch nicht verlassen haben. Und auch der Gesunden, die den Mutterleib noch nicht verlassen haben. Aber selbst dann, wenn wir uns noch so sehr für Kranke einsetzen mögen, werden wir natürlich für uns selbst hoffen, möglichst lange gesund zu bleiben, ist doch klar. Oder wenn wir krank geworden sind, möglichst schnell wieder gesund zu werden. Das ist doch legitim. Auch in der Bibel ist Gesundheit ein hohes Gut. Das sehen Sie an den vielen biblischen Berichten, in denen Jesus Menschen geheilt hat. Und am Ende der Bibel steht ja diese große Zukunftsverheißung im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 21. Es wird kein Schmerz mehr sein und kein Leid mehr geben. Das ist die Zukunftsvision der Bibel für uns. Kein Zweifel, also der Wunsch nach Gesundheit ist legitim, aber ist Gesundheit die Hauptsache? Das ist ja unsere Frage heute Abend. Hauptsache gesund. Könnte es zum Geburtstag möglicherweise noch einen wichtigeren Wunsch geben als Gesundheit? Ist ja dieser bekannte Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und in der Bibel gibt es nun einen hochinteressanten Bericht über 10 Männer, die haben sich bestimmt auch mit allen Fasern ihres Herzens gewünscht, endlich wieder gesund zu werden. Einmal wieder gesund sein. Wenigstens so weit, dass wir wieder mitmachen können bei den anderen. Einmal wieder. Und wer sich nur ein bisschen in ihre Situation hineinversetzt, der muss diese Männer verstehen. Wissen Sie, es ist eine besondere Pointe, dass wir diesen Bericht ausgerechnet im Evangelium des Lukas finden. Das ist dann der dritte Doktor heute Abend. Denn der war nicht Historiker, sondern Lukas war Arzt. Und er war nicht nur Historiker, er war auch ein sehr hervorragender Historiker, aber war im Hauptberuf Arzt. Und er berichtet uns in seinem Evangelium ganz nüchtern und ganz realistisch und ohne große Ausschmückung und Kommentierung von diesem Ereignis. Ich weiß nicht, was Sie von der Bibel halten. Ich weiß nicht, wie viel Sie persönlich schon in dieser Bibel gelesen haben, ob Sie überhaupt eine haben zu Hause. Aber ich kann nur sagen, ich studiere dieses Buch jetzt seit mehr als 3 Jahrzehnten. Und ich bin je länger, umso mehr davon überzeugt, dass dieses Buch zuverlässig ist, dass die Berichte der Bibel auch historisch solide sind, dass man sich wirklich darauf verlassen kann, je mehr man das auch mit außerbiblischen Quellen vergleicht. Und darum verlasse ich mich persönlich für mein Leben auf dieses Buch. Und ich verlasse mich auch in den Entscheidungen, die ich für die Menschen treffe, die mir am wichtigsten sind, auf dieses Buch. Und wenn wir in diesen Tagen sprechen über die Fragen, die auf diesem Zettel stehen, mit dem Sie eingeladen worden sind, ehrlich gefragt, ehrlich geantwortet, dann sind die Antworten, die wir ihm geben wollen, nicht Antworten, die wir uns irgendwo im stillen Kämmerlein mal ausgedacht haben oder die wir aufgrund unserer Lebenserfahrung ihnen präsentieren, sondern es sind die Antworten, die wir in diesem Buch gefunden haben, von denen wir überzeugt sind, dass es das Wort Gottes ist. Und ich möchte Sie dazu motivieren, selber dieses Buch zu studieren und sich selbst eine Meinung davon zu bilden. Und ich bin überzeugt, dass auch der Vorgang, über den wir jetzt etwas hören werden, dass der akkurat von dem Arzt Lukas berichtet worden ist. Er steht in seinem Evangelium im sogenannten 17. Kapitel in den Versen 11 bis 19. Und ich möchte Ihnen diesen Bericht jetzt einfach mal kurz vorlesen. Da schreibt Lukas, und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne, also von weiter entfernt von Jesus. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Klammer auf, das war damals die Gesundheitspolizei. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gesund geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde, dieser Samariter, dieser Nichtjude? Und Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wir wissen nicht, wie lange diese 10 Männer schon krank waren. Wir wissen nicht, ob sie überhaupt noch Hoffnung hatten, jemals wieder gesund zu werden. 10-mal lebenslänglich einsam, 10-mal Hoffnungslosigkeit, 10-mal fraß der Aussatz Leib und Seele wund. Und Aussatz, müssen Sie wissen, das war eine ansteckende Hautkrankheit, die verschiedene Ausprägungen haben konnte. Aber sie war ungemein ansteckend. Deswegen kamen die Leute, die das hatten, in Quarantäne. Sie mussten weit rausziehen aus der Stadt. Schmerzende Geschwüre bedeckten den ganzen Körper. Aussätzig bedeutete damals eben auch ausgeschlossen. Ausgeschlossen vom sozialen Leben. Ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit der anderen Familie. Aussätzige blieben draußen. Aussätzige mussten Sicherheitsabstand wahren. Das war ihr Schicksal. Wem seine Gesundheit lieb war, der ließ Aussätzige nicht so nah an sich ran. Und trotzdem kriegen diese Leute irgendwie mit, dass Jesus aus Nazareth durch ihr Dorf kommt. Dieser Jesus, von dem man sich in aussätzigen Kreisen erzählte, dass er schon mal ein paar ihrer Leidensgenossen geheilt haben sollte. Dieser Jesus, von dem man sagte, der gibt sich auch mit Leuten, wie wir es sind, ab. Und diese Männer ahnen es, dieser Tag ist unsere Chance. Jesus hielt sich ja nicht ständig in dieser Gegend auf. In diesem Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa. Und er kam erst recht nicht jeden Tag in dieses Dorf, dessen Namen wir nicht mal kennen. Wir kennen nicht mal den Namen dieses Dorfes. Das schreibt Lukas nicht, das war offensichtlich nicht wichtig. Vielleicht war dieser Tag, den Lukas hier schildert, das einzige Mal, dass diese Männer die Chance hatten, Jesus live zu begegnen. Und sie packen ihre Chance beim Kopf, ihre Chance beim Schopf. Und wir sehen hier, wie Lukas das berichtet. Das ist ganz spannend beschrieben, wenn er sagt, sie begegneten ihm, sie standen von Ferne, aber sie erhoben ihre Stimme und sprachen oder riefen, Jesus, lieber Meister, erbarme sich über uns. Von Ferne mussten sie stehen, das hatte mit den Sicherheitsgesetzen damals zu tun. Aussätzige mussten den Sicherheitsabstand einhalten, sonst würde man sie gleich wegziehen. Und wenn jemand auf sie zukam, dann mussten sie schreien, aussätzig, aussätzig, das heißt Ansteckungsgefahr, nicht an uns rankommen. Und so dürfen sie selber nicht näher auf Jesus zugehen, deswegen schreien sie. Daran sehen wir, wie genau Lukas berichtet. Sie müssen schreien, um überhaupt auf sich aufmerksam zu machen, weil sie selber nicht an Jesus rangehen können. Und sie reden ihn sehr respektvoll an. Sie sagen, Jesus, Meister. Und das letzte bisschen Vertrauen, was ihnen wahrscheinlich in ihrem Leben geblieben ist, das werfen sie auf Jesus in dieser Situation. Ich muss an den iranischen Koch denken, bei uns in Hannover. In einer Studentenkneipe, wo wir ab und zu mal mit unserer Familie zum Essen hingehen. Der hat irgendwie mitbekommen, dass wir, wenn wir essen, vorher beten. So kurz, wie man eben in der Kneipe betet. Und dann kam er auf uns zu, setzte sich an unseren Tisch. Er sagte, warum beten Sie? Und wir haben dann gesagt, dass wir Christen sind und dass wir an Gott glauben. Und eines Abends bekomme ich einen Anruf von diesem iranischen Koch, der von seiner Herkunft her eigentlich Moslem ist. Und er sagte, bitte beten Sie für meinen Sohn. Er ist schwer krank geworden. Ich habe erst gedacht, warum ruft er an? Was will er von mir? Will uns zum Essen einladen? Und er sagt, beten Sie bitte für meinen Sohn. Ich mache mir furchtbare Sorgen um ihn. Er ist heute ins Krankenhaus gekommen, ist plötzlich bewusstlos geworden. Wir wissen nicht, was mit ihm los ist. Ich habe ihm das natürlich versprochen. Und so ähnlich geht es diesen Leuten hier. Das ist im Grunde genommen in dieser Notsituation ihre Hoffnung. Sie sagen, Jesus, hilf. Und was macht Jesus? Jesus reagiert wahrscheinlich zunächst ganz anders, als die das erwartet haben. Jesus sagt nicht, kommt her, ich heile euch, seid gesund. sondern Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priester an. Und die Priester eben, sie waren das Gesundheitsamt und die Gesundheitspolizei. Und wenn ein Aussätziger doch wieder gesund wurde und in die Dorfgemeinschaft wieder aufgenommen werden sollte, dann brauchte er ein Attest von den Priestern. Und Jesus sagt, geht zu den Priestern und holt euch das Attest. Erst dann durften sie wieder zurück in die Gemeinschaft mit den anderen. Und wenn man das weiß, dann wird klar, wie sehr die 10 Jesus vertraut haben in dieser Situation. Sie hätten ja auch sagen können, also Jesus, du weißt doch, das bringt uns nichts, wenn wir zu den Priestern gehen, mach uns doch bitte erst gesund, dann können wir hingehen. Aber sie gehen los. Sie schreien, Jesus hilft uns, und Jesus sagt, geh zu den Priestern, und auf sein Wort hin marschieren sie tatsächlich los und sie fahren gut damit. Denn Lukas kann hier berichten, in seinem Kapitel 17, und als er sie sah, sprach er, geht hin, und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Der Aussatz verschwindet. Sie können es wahrscheinlich kaum glauben. Endlich wieder gesund. Endlich wieder drin im Leben. Endlich wieder dabei. Hauptsache gesund. Sie können es kaum glauben. Aber offensichtlich ist es so. Diese Männer machen alles richtig. Sie nutzen ihre Chance. Sie geben nicht auf. Sie schreien zu Jesus. Sie vertrauen seinem Wort. Sie machen eine starke Erfahrung mit ihm. Und am Ende gibt es kein Happy End. Wissen Sie, das ist das Tragische eigentlich an diesem Bericht, an dieser Situation. Am Ende des Tages wird Jesus fragen, wo sind die 9 geblieben? Warum sind sie nicht wiedergekommen? Was ist da los? In dem Moment, als die Not vorbei ist, als das letzte eitrige Geschwür sich verzogen hat, in dem Moment, als sie das Attest vom Priester in der Tasche haben, da brauchen sie Jesus ja nicht mehr. Da denken sie wahrscheinlich eher daran, was sie jetzt alles wieder mit ihrem Leben anfangen können. Und das ist ja menschlich auch, bitteschön, verständlich. Das ist ja menschlich absolut verständlich. Die werden sich sicher ab und zu nochmal dankbar an Jesus erinnert haben. Das ist ja schön, dass wir dem ausgerechnet begegnet sind, dass der uns geholfen hat. Aber das muss ja dann an Dankbarkeit wohl reichen. Und man fragt sich, warum reagiert Jesus so enttäuscht? Ist er so weltfremd, dass er nicht weiß, dass diese Männer jetzt an anderes zu denken haben, als an Religion? Warum reagiert Jesus so enttäuscht? Warum sagt er, wo sind die 9 geblieben? Warum ist das so wichtig, dass die nochmal kommen? Jesus war ja kein Anstandslehrer, verstehen Sie? Jesus hat sich ja nicht über ihr schlechtes Benehmen geärgert. Jesus hat ja nicht gesagt, sie hätten wenigstens artig Danke sagen können. Ja, das war er ja nicht. Jesus war ja nicht kleinkariert, obwohl es sicherlich gut ist, Danke zu sagen, wenn man Hilfe bekommen hat. Ich will hier nicht falsch verstanden werden. Die Wiener sind ja für ihre Höflichkeit bekannt. Was hätte Jesus bitteschön davon, wenn die nochmal zurückkämen? Das ist doch die Frage. Die haben doch jetzt bekommen, was sie verloren hatten, nämlich ihre Gesundheit. Ich denke an einen Kollegen, der von einer schwerkranken jungen Frau berichtet hat, die er über ein halbes Jahr lang besucht hatte. Und der dann hinterher sagte, fast Woche für Woche war ich an ihrem Krankenbett. Über ein halbes Jahr wurde sie künstlich ernährt. Die allermeiste Zeit war sie besinnungslos, aber in ihren wachen Stunden habe ich viel mit ihr gebetet. Und wir haben oft gesagt, hier kann keine menschliche Hilfe mehr was ausrichten, hier kann nur noch Jesus helfen. Und sie ist wieder gesund geworden, aber sie lebt jetzt völlig ohne jeglichen Glauben und ohne weiter nach Jesus zu fragen. Ein Mensch wird aus dem Tod errettet und geht dann ohne ihn weiter. Und nachher sagt er, ach, es war ja wahrscheinlich doch nur Zufall oder die Medizin hat doch angeschlagen oder der Körper hat sich selbst geholfen. Es gibt ja viele Gründe, warum einer wieder gesund werden kann. Diese 9 sind also gar nicht mal so eine große Ausnahme. Hauptsache gesund und Hauptsache wieder mit der Familie zusammen und Hauptsache wieder mittendrin in ihrem Leben, Hauptsache raus aus der Quarantäne, war doch alles wunderbar. Wo soll hier das Problem sein? Bitte, der Jesus soll doch nicht so kleinlich sein, ob die nun noch mal kommen oder nicht. So what? Was trägt das am Ende aus? Was fehlt denn da noch? Was hätten die denn sonst noch gebraucht? Und damit kommen wir jetzt zu dem 10. Kollegen und wir wollen mal schauen, was läuft bei dem eigentlich anders. Über den berichtet Lukas, einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ausgerechnet ein Samariter. Das war also ausgerechnet einer, der nicht zur ersten Reihe der Religiösen gehörte. Ausgerechnet ein Samariter, schiebt Lukas richtig hinterher. Die anderen waren wahrscheinlich Juden gewesen. Wir würden sagen, solide Kirchengänger. Leute mit einer klassischen, soliden, religiösen Tradition. Und dieser Samariter, das war in den Augen der etablierten Frommen eher so ein religiöser zweiter Klasse. Der gehörte nicht zum Inner Circle. Der stand Gott von Haus aus sowieso nicht so nahe. Bei dem rechnete man nicht damit, dass er irgendwie fromm wäre. Und ausgerechnet dieser Samariter kriegt die Kurve. Ja, und wir fragen, was macht er eigentlich anders? Ich würde Ihnen sehr empfehlen, das zu Hause in Ihrer Bibel in Lukas 17 nochmal nachzulesen. Hier steht, er kehrte um, er rennt nicht einfach mit der Gruppe weiter. Und bitte überlegen Sie, was das für ihn bedeuten musste. Seine neuen Kumpel, mit denen ihn dieses gemeinsame Leid zusammengeschweißt hatte, die liefen freudetrunken weiter in ihr neues Leben hinein. Wahrscheinlich sind sie sich um den Hals gefallen. Haben gesagt, endlich wieder gesund. Jetzt geht das Leben wieder los. Jetzt können wir genießen, jetzt können wir feiern, jetzt können wir dabei sein, jetzt können wir alles wieder mitmachen. Endlich, wir haben es gepackt. Und genauso wie sie vorher durch die gemeinsame Not verbunden waren, schwelgten sie jetzt im gemeinsamen Jubel. Und der Samaritaner? Der war sicherlich genauso begeistert, der war genauso glücklich. Der sagte, Mensch Leute, ich muss nochmal zurück zu Jesus. Wir haben ihm doch so viel zu verdanken. Lasst uns nochmal zurückgehen zu Jesus. Und die anderen haben gesagt, nee, Jesus, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist doch alles in Ordnung. Und sie haben wahrscheinlich abgestimmt. 9-1 gegen den Besuch bei Jesus. Hauptsache gesund. Jetzt nur keine Zeit verlieren. Jetzt endlich das Leben genießen. Jetzt endlich all das nachholen, was wir verpasst haben in den letzten Jahren. Aber der eine kehrt um, weil er ahnt, die Sache ist noch nicht zu Ende. Weil er ahnt, es gibt noch mehr als Hauptsache gesund. Gesund ist nicht genug. Aber was brauche ich dann? Und er kehrt um. Und er kehrt um, wir sehen, das ist nicht heimlich, das ist nicht verstohlen. Hier steht in Vers 15, er pries Gott mit lauter Stimme, er bekennt sich öffentlich zu Gott. Er schämt sich nicht, er sagt nicht, was da passiert ist, das ist meine Privatsache, das geht niemandem was an. Sondern er sagt es ganz laut, wem er sein neues Leben verdankt. Genauso laut, wie er vorher um Hilfe geschrien hatte, lobt er nun seinen Helfer und ist voller Dank und Begeisterung. Und dann weiter, hier steht, und er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das sagt mehr als 1000 Worte. Wenn man vor jemandem niederfiel, dann erkannte man ihn an als seinen Herrn. Dann sagte man, dir gehört mein Leben, dir verdanke ich alles. Dir vertraue ich, dir gehört mein Leben jetzt. Das heißt eigentlich Glauben. Wissen Sie, Lukas bringt hier eine Kurzfassung in diesen Versen. Da ist bestimmt noch mehr gesagt und mehr besprochen und noch mehr geklärt worden zwischen den beiden, zwischen Jesus und diesem Samaritaner. Aber zwei Dinge erfahren wir doch über diesen Mann. Zwei Dinge, die den Unterschied ausmachen. Und zwei Dinge, die eigentlich auch für unser Leben lebenswichtig sind. Und auf diese beiden Dinge möchte ich Sie aufmerksam machen. Hier steht einmal, was hat ihn unterschieden? Er hat Gott die Ehre gegeben. Das klingt seltsam, nicht wahr? Er hat Gott die Ehre gegeben. Was heißt das? Er hat Gott die Ehre gegeben, die ihm zusteht. Er hat Gott als Gott anerkannt. Haben Sie das schon getan? Das ist ja Gottes Ziel mit unserem Leben, dass er uns eine persönliche Beziehung zu sich selbst schenken will. Gott schenkt uns ja nicht dieses Leben, damit wir hier 70 bis 80 bis 90 Jahre leidlich gesund über diese Erde wandern und dann irgendwann in einem Sarg oder einer Urne verschwinden und das war's dann. Gott will in eine persönliche Verbindung zu seinen Menschen eintreten. Und er will, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ihn als Gott anerkennen. Und jeder von uns muss sich fragen, bin ich dieser Bestimmung eigentlich schon gerecht geworden? Lebe ich so? Rechne ich mit Gott? Nehme ich Gott überhaupt ernst? Können Sie das von sich sagen, dass Sie Gott als Gott anerkannt haben? Hier steht nicht, er hat ein paar christliche Lieder gesungen. Hier steht nicht, er ist zur Kirche gegangen. Hier steht nicht, er hat ab und zu mal den Fuß über die Schwelle eines christlichen Gemeindehauses gesetzt. Sondern hier steht, er hat sich vor Gott als seinem Herrn gebeugt. Er hat den lebendigen Gott als seinen Gott anerkannt. Wissen Sie, Martin Luther, der war ja menschlich ein ziemlicher Dickschädel. Alles, was wir über Luther wissen, ist, dass unter anderem, dass er menschlich ein ziemlicher Dickschädel war. Jemand, der sich nicht gerne beugte, jemand, der von Natur aus ziemlich stolz war, der sein eigenes Ding durchzog. Und Luther hat sein eigenes Herz erkannt und er hat gesagt, das ist unser Hauptproblem als Menschen. Das ist unsere Hauptschuld. Wir wollen Gott nicht Gott sein lassen, sondern wir wollen selber Gott sein in unserem Leben. Wir verweigern Gott die Ehre, die ihm zusteht, heißt das auf Deutsch. Wir verweigern ihm die Liebe, die er verdient hat. Wir wollen nicht zugeben, dass wir ihn brauchen. Wir wollen nicht zugeben, dass wir ihm alles verdanken. Wir leben unser Leben so, als ob der liebe Gott überhaupt nicht existierte oder als ob er ein lieber alter Mann wäre, der ab und zu mal auf unser Leben schaut. Aber wir geben Gott nicht die Ehre, die ihm zusteht und die er mit Recht fordern kann. Und wissen Sie, wie Gott diesen Zustand nennt? Gott nennt diesen Zustand Sünde, Schuld. Und diese Schuld trennt uns von Gott. Und diese Schuld, sagt die Bibel auch, ist schlimmer als jede Krankheit. Deswegen hat Søren Kierkegaard, der berühmte dänische Philosoph, unsere Schuld die Krankheit zum Tode genannt. Krankheit zum Tode. Hoffnungslos. Aber er hat Gott die Ehre gegeben. Und dann sehen wir hier noch ein zweites, was für uns wichtig ist. Er hat Jesus geglaubt, steht in Vers 19. Jesus sagt zu ihm, dein Glaube hat dir geholfen. So steht es in der Übersetzung bei Luther. Dein Glaube hat dir geholfen. Er hat Jesus persönlich vertraut. Er hat Jesus persönlich angebetet. Und dann steht hier, dein Glaube hat dir geholfen. Aber was meint das geholfen? Das kann nicht heißen, dein Glaube hat dich gesund gemacht, denn gesund sind die anderen ja auch geworden. Aber nur dem einen hat sein Glaube geholfen. Was meint Jesus mit geholfen? Da muss mehr gemeint sein als gesund gemacht. Aber was ist es dann? Wissen Sie, dieses Neue Testament ist ja ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben. Und das griechische Wort, was hier steht und was Luther mit geholfen übersetzt hat, heißt eigentlich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Dass du dich an Jesus gewendet hast, hat dich gerettet. Und was ist gerettet? Gerettet ist das Gegenteil von verloren. Verstehen Sie, gesund geworden waren die anderen neun auch kurzfristig. Aber du, sagt Jesus, du bist gerettet worden. Du bist zu Gott gekommen. Du bist mit Gott ins Reine gekommen. Du bist zu Gott nach Hause gekommen. Und jetzt müssen wir konsequenter noch weise noch weiter fragen. Wenn wir sagen, gerettet, ist ja immer die Frage, gerettet wovor? Und da zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel diese große Wahrheit, dass wir Menschen ohne Gott verloren sind. Dass wir Menschen, wenn wir Gott nicht die Ehre geben und nicht in dieses persönliche Verhältnis zu ihm hineinkommen, dass wir Menschen dann, das hat Jesus knallhart gesagt, in der Hölle landen werden. Hölle, das Wort nehmen wir am liebsten nicht mehr in den Mund, weil das so ungemütlich klingt. Aber Jesus hat sehr, sehr nüchtern und sehr klar davon gesprochen. Und Hölle bedeutet ewige Trennung von Gott. Unser Leben ist nicht so angelegt, dass wir irgendwann einfach mal in der Versenkung verschwinden und dann den ewigen Schlaf schlafen. Glauben Sie das bloß nicht. Sondern dieses Buch macht sehr deutlich, dass Hölle bedeutet auf ewig von Gott getrennt. Und wer auf eigene Faust leben will, sagt die Bibel, der muss auch auf eigene Faust sterben. Und da hilft es uns auch nichts, wenn wir vielleicht 80 Jahre lang einigermaßen gesund waren. Ich las neulich ein Interview eines Arztes, da stand als Überschrift, auch Gesunde müssen sterben. Ist doch logisch. Und da hilft es uns nichts, wenn wir noch mit 80 gejoggt sind. Sterben bedeutet nicht einfach den Löffel abgeben und dann seine Ruhe haben. Wir werden am Dienstag ausführlicher darüber reden. Sondern, wie heißt es hier über die Neun? Die sind gesund geworden. Aber wie heißt es über den einen? Dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist die große Frage, die über unserem Leben steht. Verstehen Sie, jetzt wird auch klar, warum Jesus über die anderen neun so traurig gewesen ist. Weil er denen so sehr gewünscht hätte, dass sie auch umkehren. Weil er denen so sehr gewünscht hätte, dass sie nicht nur gesund werden, sondern gerettet. Das zeigt auch, wie sehr die Jesus am Herzen lagen. Jesus wollte nicht, dass die einfach weiterlaufen ohne Gott und denken, jetzt sei alles repariert und alles in Ordnung. Gerettet ist wichtiger als gesund, das sehen wir hier ganz deutlich. Und wissen Sie, der logische Beweis dafür ist ganz einfach. Auch die Gesunden sind irgendwann wieder krank geworden. Und als die Gesundheit dann wieder weg war, da hatte der eine noch alles, aber die Neuen hatten nichts mehr. Verstehen Sie, das ist die Tragik dieser Geschichte. Am Anfang sehen alle 10, wenn sie die nebeneinander stellen, noch völlig gleich aus. Aber am Ende sehen wir, diejenigen, die nur gesund geworden sind, haben nicht genug bekommen. Und deswegen wollte Jesus ihnen mehr geben. Und deswegen wollte er, dass sie zurückkommen. Er wollte, dass sie sich retten lassen. Und Jesus hat mal gesagt, was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Was nützte es dem Menschen, wenn er sich bester Gesundheit erfreuen würde? Was nützte es dem Menschen, wenn er beruflich die größten Erfolge feiern könnte? Was nützte es dem Menschen, wenn er die schönsten Reisen machen könnte? Was nützte es ihm, wenn er alles hätte? Na klar, er könnte das eine Zeit lang genießen. Und ich freue mich auch über eine schöne Reise. Und ich bin auch dankbar, solange ich einigermaßen gesund bin. Und das ist alles richtig. Aber was nützte es dem Menschen, wenn er all das hätte, sagt Jesus, und nähme doch Schaden an seiner Seele. Und würde doch Gott nicht die Ehre geben. Und würde doch am Ende vor dem Gericht Gottes, das mit Sicherheit kommt, hilflos dastehen und verloren gehen. Wissen Sie, die Bibel ist sehr drastisch in dem, was sie sagt. Und es tut mir leid, ich kann Ihnen das auch leider nicht schonender sagen, weil ich ja nicht hierher gekommen bin, um Ihnen irgendwie Sand in die Augen zu streuen, sondern meine Aufgabe ist es, Ihnen ehrliche Antworten zu geben, die ich hier in diesem zuverlässigen Buch Gottes gefunden habe. Die Bibel sagt, wer ohne Gott lebt, der muss auch ohne Gott sterben. Und wer im Leben nicht zu Gott kommt, wer in diesem einen Leben nicht zu Gott kommt, der wird danach auf ewig von ihm getrennt sein. Und das macht die Sache für uns so ernst. Und damit haben wir auf unsere Ausgangsfrage, Hauptsache gesund, eine ehrliche Antwort. Und die Antwort lautet ganz schlicht Nein, Ausrufezeichen. Gesund ist nicht genug. Äußerlich gesund ist nicht genug. Wir müssen sagen, Hauptsache gerettet. Hauptsache mit Gott im Reinen. Hauptsache zu wissen, wie wir das gehört haben von dem Mediziner heute Abend. Hauptsache zu wissen, mein Leben gehört Jesus und er sorgt für mich und er bringt mich ans Ziel. Er trägt mich durch alle Schwierigkeiten dieses Lebens hindurch. Er schenkt mir das ewige Leben. Er gibt mir Frieden mit Gott und der hält für ewig. Und schauen Sie, das heißt ja nicht, dass Jesus unser irdisches Leid egal wäre. Das ist ja nicht so, es ist ihm ja nicht egal. Wir sollen uns mit allem, was uns bewegt, an ihn wenden. Jesus hat ja seine Jünger auch gelehrt zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn es knapp wird mit dem Essen, dann können sie auch das Jesus sagen. Und was ihnen Angst macht, was sie innerlich verletzt hat, wovor sie schon innerlich wieder zittern, wenn sie an die nächste Woche denken, morgen, wenn es wieder losgeht. Vielleicht der unleidliche Chef, mit dem sie klarkommen müssen. Oder die Schulklasse, die sie überfordert und ständig mit ihrer Undiszipliniertheit ihnen das Leben als Lehrer schwer macht. Oder wenn sie an die Krankenbetten denken, an die sie morgen wieder treten werden. Oder vielleicht selber einen Krankenbesuch vor sich haben, vor dem es ihnen ungemütlich ist, was immer es ist. Oder wenn sie Krach in ihrer Ehe haben oder Sorge um ihre Kinder. Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, ja, ich will mich um dein Leben kümmern. Ich will dir helfen. Ich lasse dich nicht im Stich, wenn du dich auf mich verlässt. Aber das Wichtigste, was ich dir zu geben habe, ist ewiges Leben. Das Wichtigste, was ich dir schenken will, ist, dass ich dich rette und dass ich dir deine Schuld vergebe. Schauen Sie, als der iranische Koch mich anrief, da habe ich ihm nicht gesagt, also hören Sie mal, das ist nicht so wichtig, ob Ihr Sohn gesund wird. Wichtiger ist gerettet als gesund. Das wäre absurd gewesen. Sondern ich habe ihm gesagt, ich verspreche Ihnen, wir werden für Ihren Kleinen beten. Und als wir das nächste Mal wieder zum Essen gekommen sind, da sah es immer noch etwas kritisch mit ihm aus, aber danach ging es ihm bald wieder gut. Und inzwischen ist er kerngesund, dieser Sohn, und der iranische Koch ist weniger am Glauben interessiert als jemals zuvor. Das kann sich natürlich auch noch mal ändern. Aber verstehen Sie, die Schicksalsfrage Ihres Lebens ist nicht, wie lange bleibe ich gesund oder wie schnell werde ich wieder gesund, sondern die Schicksalsfrage meines Lebens ist, ob ich wie dieser Samariter gerettet werde oder nicht. Und damit das geschieht, muss ich wie der Samariter zu Jesus kommen. Er ist die Schlüsselfigur der Weltgeschichte und auch meiner persönlichen Geschichte. Und darum bleibt am Ende die entscheidende Frage, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, heute zu Jesus Christus zu kommen? Jesus geht ja nicht mehr durch unsere Stadt. Jesus kommt ja nicht hier in Wien vorbei. Aber wir können zu ihm kommen. Wir können zu ihm kommen. Warum? Warum ist das möglich? Weil er auferstanden ist. Schauen Sie, von Samarien ging es ja damals weiter nach Jerusalem. Und in Jerusalem sind schließlich diese dramatischen Dinge passiert, für die das Kreuz steht. Dass Jesus dann wenige Tage nach diesem Ereignis am Kreuz gestorben, obwohl er das hätte vermeiden können, wenn er gewollt hätte. Aber er hat sehr deutlich gesagt, warum das nötig war und warum er das zugelassen hat. Er ist nämlich gestorben, obwohl er ohne Sünde war, obwohl er völlig schuldlos war, um freiwillig die Strafe auf sich zu nehmen, die Sie und ich für unsere Schuld vor Gott verdient gehabt hätten. Darum ist er gestorben. Er hat das freiwillig getan. Er hat sein sündloses Leben, für das er keine Vergebung gebraucht hätte, eingesetzt für mich und für Sie, damit unsere Sünde bezahlt werden kann, unser Unglaube vor Gott vergeben werden kann, unsere Ignoranz gegenüber dem, dem wir unser Leben verdanken, wieder bereinigt werden kann. Er hat dafür real sein Leben gegeben. Das wird in diesem Buch in allergrößter Deutlichkeit gesagt. Das ist die wichtigste inhaltliche Aussage dieses Buches. Das finden Sie auf so vielen Seiten völlig klar gesagt. Jesus trug am Kreuz die Strafe, die wir verdient hätten, weil wir Gott nicht die Ehre gegeben haben. Und dann ist er nicht mal 48 Stunden später wirklich von den Toten auferstanden. Wir werden übermorgen noch genauer über die historischen Einzelheiten dieses Vorgangs sprechen. Aber es ist historisch zuverlässig berichtet. Er hat seine Worte dadurch als wahr erwiesen, dass er real den Tod besiegt hat. Dass die Zeugen ihn gesehen haben, dass das Grab leer war. Das ist kein Märchen, das ist keine fromme Erzählung, sondern das ist Tatsache. Und dann nicht mal 40 Tage später ist Jesus in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen. Aber er hat gesagt, ich bin bei euch. Ihr werdet mich nicht sehen, aber ich kann eure Gebete hören. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und darum können wir hier zu Jesus beten. Darum können Sie, egal wo Sie sitzen, wo Sie leben, ob hier in diesem Raum oder später bei sich zu Hause im Schlafzimmer oder in Ihrem Auto oder wo auch immer, können Sie zu Jesus beten. Er hört wirklich. Das ist keine religiöse Übung, das ist nicht Meditation, sondern das ist ein reales Gespräch mit dem, der sein Leben geopfert hat, um sie zu retten. Es geht nicht nur um Gesundheit, es geht um sehr viel mehr. Es geht um ewiges Leben oder ewige Verlorenheit. Und darum möchte ich Sie am Ende dieses Abends um Ihrer selbst willen herzlich bitten, dass Sie für sich persönlich diese Frage klären. Dass Sie sich fragen, bin ich gerettet? Wenn ich heute Nacht sterben würde, wo würde ich dann aufwachen? Habe ich mich schon wie dieser Samariter wirklich Jesus zugewandt? Habe ich mich schon vor ihm gebeugt? Habe ich zugegeben, dass ich ihn brauche? Habe ich das akzeptiert, das, was er damals am Kreuz von Golgatha, dort auf diesem Hügel vor Jerusalem gemacht hat, dass ich das akzeptiere als für mich geschehen? So können Sie zu Jesus kommen und Sie können sich hundertprozentig darauf verlassen, dass er Ihr Gebet hören wird, dass er Ihnen Ihre Sünde vergeben wird und dass er Ihr Leben genauso unter seinen Schutz nehmen wird, wie er das Leben dieses Samariters unter seinen Schutz genommen hat und das Leben des Doktors, von dem wir vorhin gehört haben zu Beginn dieser Veranstaltung, wie er mein Leben unter seinen Schutz genommen hat, weil er wirklich da ist. Es genügt nicht, nur etwas von Jesus zu kriegen. Es genügt nicht, ein paar Jahre länger Gesundheit zu haben, so sehr ich Ihnen das gönne. Gesund ist nicht genug. Ich brauche Jesus selbst. Und wenn Jesus bei mir ist, das haben so viele Menschen erlebt, dann kann ich auch alles ertragen. Dann heißt es nicht, dass mir das leicht fällt, alles zu ertragen. Ich habe auch als Christ noch, wir haben es ja gehört, noch genug Probleme, mit denen ich irgendwie durchkommen muss. Aber ich bin nicht mehr alleine. Ich weiß, dass ich mich auf Jesus Christus verlassen kann. Und darum ist es das Wichtigste, ob ich ihn bei mir habe. So wie jener Bergmann aus dem Ruhrgebiet, der nach einem Unfall im Rollstuhl landete. Er war total hoffnungslos, verbittert. Er wollte nichts mehr von Gott wissen. Aber unter seinen Kumpels waren einige Christen. Und die haben ihn eines Tages einfach abgeholt. Haben ihn mitgenommen in so einen Abend wie hier, in einem Bibelkreis für Männer. Und dort hat er dann zu Jesus Christus gefunden. Dort hat er dann Jesus Christus durch die Bibel kennengelernt. Und einige Zeit später hat er zu seinem Pfarrer gesagt, wissen Sie, Herr Pastor, wenn ich mal in der Ewigkeit bin, im Himmel, dann werde ich Gott danken, dass er mir das Rückgrat gebrochen hat. Und der Pfarrer hat gesagt, ja, warum denn? Wie können Sie Gott dafür danken? Und er hat gesagt, ja, wissen Sie, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich einfach so ohne Gott weitergelaufen. Dann hätte sich nichts geändert in meinem Leben. Dann wäre ich vielleicht 80 Jahre lang einigermaßen glücklich und unproblematisch hier über diese Welt gegangen. Aber ich hätte nie nach Gott gefragt. Und ich wäre auf ewig verloren gegangen. Und darum will ich Gott einmal danken, dass er mir das Rückgrat gebrochen hat. Dass er mich durch diese Notsituation dazu gebracht hat, ihn zu finden. Und jetzt weiß ich, es wird alles gut. Das wünsche ich Ihnen auch. Nicht, dass Ihnen das Rückgrat gebrochen wird. Aber das wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Erkenntnis rechtzeitig gewinnen. Ich brauche Jesus Christus. Ich brauche seine Vergebung. Nein, Gesundheit ist nicht alles, sondern Jesus ist alles. Und damit möchte ich schließen mit den Worten jener Dame, von der ich eingangs erzählt habe. Der Mutter jenes Freundes, die dann erfuhr, dass sie Krebs hatte und die einige Zeit vor ihrer Beerdigung schon ihre Abschiedsworte selber aufschrieb, die dann bei ihrer Beerdigung vorgelesen wurden. Und sie schrieb, meine Beerdigung sollte eigentlich keine Trauerfeier sein, sondern ein Freudenfest. Für die Zurückbleibenden ist es sicherlich traurig und auch für den, der gehen muss, solange er noch hier ist. Aber was uns als errettete Christen erwartet, ist eine Welt ohne Tränen, Trauer, Schmerzen und Leid. So hat es uns Gott in seinem Wort versprochen. Diese manchmal so mühsame Welt zu verlassen und in den Himmel zu gehen, ist also wirklich kein Grund zur Trauer, sondern ein Grund zur Freude. Und dann schrieb diese Frau, vor 36 Jahren bin ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich habe eingesehen, dass ich vor Gott ein Sünder bin und dass ich Gottes Sohn Jesus Christus brauche, damit er mir meine Schuld vergibt. Nur so kann ich in den Himmel kommen. Ich habe Jesus gebeten, mir meine Schuld zu vergeben und die Herrschaft in meinem Leben zu übernehmen. Und er hat es getan. Viele von euch wissen, wie sich danach mein Leben verändert hat. Meine Prioritäten haben sich geändert und ich habe viel mehr Ruhe und Frieden in meinem Leben. In den letzten Jahren habe ich mich besonders mit dem Wesen und den Eigenschaften Gottes beschäftigt. Und dabei habe ich gelernt, mein Gott ist absolut souverän. Mein Gott ist unendlich in seiner Weisheit und mein Gott ist vollkommen in seiner Liebe. Die Bibel sagt uns in Psalm 18, Gott, dein Weg ist vollkommen. Und wenn das so ist, und daran glaube ich fest, dann ist auch sein Plan für mich perfekt. Gott macht keinen Fehler in meinem Leben und in dem Leben anderer. Und ich weiß, er wird sich auch um all die Menschen, die ich liebe und die ich jetzt für einige Zeit so schweren Herzens zurücklassen muss, er wird sich um sie kümmern. Und darin habe ich bei aller Traurigkeit meinen totalen Frieden gefunden. Und ich wünsche euch allen, die ihr heute hier seid, sie schrieb das für ihre Beerdigung, dass auch ihr diesen Frieden durch Jesus findet. Das wünsche ich Ihnen auch. Und daran sehen Sie nochmal, als es wirklich drauf ankam, als es um Leben und Tod geht, als alle religiösen Sprüche nicht mehr getragen hätten, da konnte diese Frau kurz vor ihrem Sterben diese Worte aufschreiben. Weil sie wusste, nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache bei Jesus. Und auf ihn kann ich mich verlassen bis zum Ziel.